Deutschlandfunk. Tag für Tag.
Mit Monika Dittrich. Guten Morgen.
Religiöse Feste und Zusammenkünfte führten zuletzt öfter zu größeren Corona-Ausbrüchen. In Indien und Pakistan haben trotzdem Zehntausende Menschen an den schiitischen Ashura-Prozessionen teilgenommen. Dazu gleich mehr. Außerdem berichten wir über die Bogomilen, eine mittelalterliche christliche Splittergruppe auf dem Balkan, die zumindest der Legende nach die Islamisierung der Region entscheidend beeinflusste. Und wir machen einen Besuch im sächsischen Zittau, wo zwei Kunstobjekte von Weltbedeutung ausgestellt sind, das große und das kleine Fastentuch. Und damit herzlich willkommen zu Tag für Tag mit den Informationen aus Religion und Gesellschaft. Hussein war ein Enkel des Propheten Mohammed. Der Überlieferung zufolge starb er im Jahr 680 im irakischen Kerbela einen qualvollen Heldentod. Er und 71 Anhänger sollen vom übermächtigen sunnitischen Kalifen Yazid ermordet worden sein. Husseins Tod wurde zum identitätsstiftenden Ereignis für schiitische Muslime, die bis heute beim Ashura-Fest mit Trauerprozessionen und Selbstgeißelungen an die Leiden des Hussein erinnern. Üblicherweise pilgern Millionen zu seinem Grab in Kerbela. Ashura ist das wichtigste Fest im schiitischen Islam und wird überall dort groß begangen, wo Schiiten leben. Wegen der Corona-Pandemie und der Ansteckungsgefahr gab es in diesem Jahr vielerorts eine Debatte darüber, ob und wie Ashura überhaupt gefeiert werden kann. Einige Länder versuchten, die religiösen Rituale einzuschränken oder ganz zu verbieten. In Indien und Pakistan, wo die Ansteckungsraten derzeit in die Höhe schnellen, nahmen allerdings Zehntausende an den Prozessionen teil, wie unser Korrespondent Bernd Muschborowska berichtet.
Zehntausende Muslime in Pakistan und Indien haben an Prozessionen zu Ehren des Propheten Hussein teilgenommen. Beim Ashura-Fest wird an den Tod Husseins erinnert, der vor allem von den Schiiten als Nachfolger Mohammeds verehrt wird. Als Zeichen der Trauer um den Propheten schlagen sich die Gläubigen mit der Faust auf die Brust oder geißeln sich mit Peitschenschlägen den Rücken blutig. Durch das dichte Gedränge auf den Straßen von Karachi liefen Männer mit Desinfektionsmittel und besprühten die betende Menge, wie auf Filmmaterial der Nachrichtenagentur AP zu sehen war. Corona war für die Teilnehmer der Ashura-Prozession kein Thema. Unser Leben liegt in Allahs Händen, auch unser Tod. Wenn wir sterben sollen, dann sterben wir halt hier. Auch wenn wir uns in unseren Häusern einschließen, steht der Tag unseres Todes doch längst fest. Von diesem Coronavirus lassen wir uns doch nicht von unserer Prozession abhalten. Fast 300.000 Infektionen werden offiziell aus Pakistan gemeldet. Im benachbarten Indien ist die Zahl der Corona-Fälle inzwischen auf fast 3,5 Millionen gestiegen. Mit fast 80.000 Neuinfektionen innerhalb von 24 Stunden ist Indien jetzt das Land, wo sich das Coronavirus am schnellsten ausbreitet. In der mehrheitlich von Muslimen bewohnten Region Kaschmir waren Ashura-Prozessionen wegen Corona verboten worden. Als die Kaschmiris dennoch durch die Straßen von Srinagar zogen, um wie jedes Jahr im ersten Monat des muslimischen Kalenders um ihren Propheten Hussein zu trauern, gingen die Sicherheitskräfte mit Gewalt gegen die Gläubigen vor. Augenzeugenberichten zufolge wurden Tränengas und Schusswaffen eingesetzt. Es soll mehr als 40 Verletzte gegeben haben. Haider Ali, einer der Teilnehmer der Prozession. Wir halten uns strikt an die Hygiene- und Abstandsregeln, die die Regierung und unsere religiösen Führer ausgegeben haben. Deshalb verstehen wir gar nicht, warum die Regierung unsere Prozession nicht erlaubt. Ein Grund für die Ausbreitung der Pandemie seien große Menschenansammlungen, so der Chef der Weltgesundheitsorganisation WHO Tedros Adhanom Ghebreyesus bei einem Pressebriefing in Genf.
Every country and community must make its own decisions about how to host this event safely.
Jedes Land muss unter Berücksichtigung des jeweiligen Risikos selbst entscheiden, wie es mit solchen Veranstaltungen umgeht. In einigen Fällen muss man solche Veranstaltungen verbieten. In anderen Fällen gibt es vielleicht kreative Möglichkeiten, wie man große Menschenansammlungen ohne zu großes Risiko abhalten kann.
There are creative ways events can be held safely.
Ein Verbot von religiösen Massenveranstaltungen ist offenbar weder in Pakistan noch in Indien durchsetzbar, trotz der Corona-Pandemie. Auch hinduistische Feste und Pilgerfahrten zu Ehren verschiedener Hindu-Gottheiten dürfen in Indien wieder stattfinden.
Ashura-Fest in Indien und Pakistan trotz Corona. Bernd Moschborowska berichtete. Die Geschichte des Islams auf dem Balkan ist untrennbar verbunden mit dem Osmanischen Reich. Als die Osmanen im 14. und 15. Jahrhundert nach Südosteuropa vordrangen, da brachten sie auch ihren Glauben mit. Doch die Art und Weise, wie sich der Islam auf dem Balkan verbreitete, wie er die regionale Kultur veränderte und in welcher Ausprägung er bis heute dort praktiziert wird, das hat möglicherweise auch etwas mit den Bogomilen zu tun, einer asketisch lebenden christlichen Gruppierung des Mittelalters. Die Bogomilen wurden damals von Katholiken wie Orthodoxen verfolgt und als Ketzer betrachtet. Der Legende nach empfingen sie die muslimischen Eroberer deshalb mit offenen Armen und konvertierten ohne Widerstand zum Islam. An dieser Erzählung mag nicht alles den historischen Tatsachen entsprechen, doch unser Autor Hüseyin Topel hat bei einer Recherche in Bosnien festgestellt, das Erbe der Bogomilen ist dort wichtig für das nationale und das religiöse Selbstverständnis.
Die Altstadt von Sarajevo. Hier steht ein typisch osmanisches Bauwerk, die Gazi Hüsrev Bey Moschee. Sie erinnert an Moscheen in Istanbul. Wie der Islam hierher gekommen ist, nach Bosnien, darum ranken sich bis heute Mythen. Auch dieser junge Bosnier erzählt eine der Legenden. Demnach soll der osmanische Sultan Mehmed II. Im Jahre 1463 mit seiner Streitmacht nach Bosnien gezogen sein. 10 Jahre zuvor hatte derselbe Herrscher Konstantinopel eingenommen. Doch anstatt auch Bosnien mit dem Schwert zu erobern, sei er dort mit Blumen empfangen worden. Die Bosnier hätten förmlich auf die Osmanen gewartet, da sie bereits einen islamähnlichen Glauben gehabt hätten. Es fällt der Begriff Bogomilen. Aus dem Slawischen übersetzt bedeutet das in etwa Gottesfreunde. Die Islamwissenschaftlerin Armina Omerica von der Goethe-Universität in Frankfurt hat bosnische Wurzeln und kennt diesen Begriff gut.
Bogomilen, also eine Gruppe, die von den christlichen Orthodoxien als Ketzer bezeichnet wurden und deren Existenz für andere Teile Balkans belegt ist, aber es sehr fragwürdig ist, ob sie tatsächlich in Bosnien-Herzegowina selbst auch vertreten gewesen sind.
Tatsächlich ist nicht besonders viel über die Bogomilen bekannt. Diese mittelalterliche Glaubensgemeinschaft war einst eine gnostisch-dualistische Bewegung mit einer streng asketischen Lebensweise. Die Bogomilen sind im christlichen Kontext entstanden und waren vor allem auf dem Balkan verbreitet. Manche Bosnier beziehen sich heute auf die Bogomilen, um ihre nationale Identität zu bekräftigen und ihre konfessionelle Andersartigkeit zu erklären. So heißt es, dass die Glaubensvorstellungen der bosnischen Bevölkerung bereits im Mittelalter von der christlichen Mehrheit elementar abwichen und dem Islam sehr nah waren, weil die Bosnier Bogomilen gewesen seien, die unter anderem die Taufe ablehnten. Historisch stimmt das allerdings nicht, so Omerica.
Nichtsdestotrotz hat sich diese Erzählung eigentlich bis heute als ein populäres historisches Narrativ gehalten, was natürlich auch damit zusammenhängt, dass man auf die Art und Weise die Staatlichkeit Bosnien-Herzegowinas noch einmal besonders sozusagen auch innerhalb dieser Dimension stützen möchte.
Aus den christlichen Nachbarstaaten hieß es oft, Bosnien sei durch die Osmanen zwangsislamisiert worden. Die Legende der bosnischen Bogomilen sei deshalb auch ein konkretes Gegennarrativ der muslimischen Bevölkerung.
Im Gegensatz zu den nicht-muslimischen Bevölkerungsteilen dieses Gebietes war der Islam natürlich ein ganz wichtiges Identitätsmerkmal, auch ein wichtiges Unterscheidungsmerkmal, durchaus ethnischer Art, ne, zu anderen Gruppen geworden. Da ist es vielleicht auch verständlich und nachvollziehbar, dass man da eine andere Haltung zur Frage der Islamisierung entwickelt hat, die diesen Berichten über Zwangskonversion entgegengehalten wurden.
Doch wissenschaftlich betrachtet sei die Bogomilen-Erzählung ein großer Irrtum. So Omerica.
Die bosnische Kirche wird also häufig in den populären Erzählungen und eine Zeit lang auch in der Geschichtswissenschaft mit den sogenannten Bogomilen verwechselt oder gleichgesetzt.
In dem kleinen Balkanstaat gab es einst drei Kirchen: die katholische, die orthodoxe und die davon unabhängige bosnische Kirche. Die bosnische Kirche darf aber eben nicht verwechselt werden mit den Bogomilen. Und als die Osmanen kamen, sei die Bevölkerung auch keineswegs sofort geschlossen zum Islam übergetreten, wie es die Legenden besagen, so Islamwissenschaftlerin Omerica.
Es war auch nicht so, dass die Menschen alle über Nacht konvertiert sind, auch wenn es eine sehr populäre Erzählung gibt, die in diese Richtung hindeutet, die aber historisch nicht belegbar ist.
Erst Ende des 16. Jahrhunderts war die Mehrheit in Bosnien muslimisch. Ein Prozess, der circa 150 Jahre dauerte. Der Islam habe sich zunächst in den größeren Städten etabliert.
Das heißt also, dass die Menschen dort zum Islam übergetreten sind, wo es eine islamisch-religiöse Infrastruktur gab oder wo sie zuerst ausgebaut wurde. Und das war eben der Fall in den Städten, die unter anderem auch unter den Osmanen neu entstanden sind oder zumindest eine signifikante Entwicklung erfahren haben.
Diese Infrastruktur umfasste unter anderem Derwischklöster, also Sufi-Konvente, Händlerverbände, aber auch osmanische Autoritäten vor Ort, die für den Ausbau der staatlichen Verwaltungsstrukturen verantwortlich waren. Der Ursprung des Bogomilen-Mythos liege laut Omerica im 19. Jahrhundert. Er sei als eine Art Gegenerzählung zur Zwangsislamisierung entstanden, über die damals viel diskutiert worden sei.
Gerade also bei den Berichten zu den Zwangskonversionen muss man sehr vorsichtig sein und aufpassen. Sie tauchen meistens in Chroniken auf, die nicht zeitgenössisch sind, sondern die halt eben später verfasst wurden. Also zum größten Teil halt im 19. Jahrhundert als Teil der sich etablierenden nationalen Historiografien.
Die Knabenlese, auch als Devşirme bezeichnet, wird oft als ein Beispiel für die Zwangsislamisierung der Bosnier angeführt. Demnach habe das Osmanische Reich besonders im Balkan Jungen nach Talent und Potenzial gezielt ausgesucht und die stärksten und cleversten mit in die Hauptstadt Istanbul genommen, um sie dort auszubilden. Omerica weiß, dass diese Knabenlese existierte. Doch das Argument, die Bevölkerung sei aus Furcht vor der Knabenlese zum Islam übergetreten, sei zu kurz gedacht, weil
nicht nur Kinder, also Knaben aus christlichen Familien, sondern auch Kinder aus muslimischen Familien ebenfalls im Zuge der Devşirme nach Istanbul gebracht wurden, also dass auch muslimische Familien davon betroffen waren. Insofern ist die Frage durchaus berechtigt, also ob in so einem Fall, also wo nicht nur Christen, sondern auch muslimische Familien betroffen waren, tatsächlich eine Konversion die Familien davor gerettet hätte.
Die Bosnier haben den Islam also wohl weder sofort freudig angenommen, noch wurden sie planmäßig islamisiert. Eine wichtige Rolle hätten bei den allmählichen Übertritten vom Christentum zum Islam politische und gesellschaftliche Anreize gespielt.
Da war die Konversion sozusagen eine wichtige Voraussetzung und eine Art Tür, Öffner für den sozialen Aufstieg, und das war sicherlich einer der Punkte, der Leute dazu gebracht hat, im Laufe der Zeit sich zum Islam zu bekennen oder zu konvertieren.
Dass Bosnien muslimisch wurde, war also ein langer und komplizierter Prozess. Mit den Bogomilen, der christlichen Splittergruppe aus dem Mittelalter, hat dieser Prozess wahrscheinlich nichts zu tun. Trotzdem wird der Bogomilen-Mythos in Bosnien offenbar immer beliebter. Das habe auch mit der politischen Annäherung des Landes an die Türkei zu tun, so Armina Omerica.
Dort, wo es vorher anti-osmanische, sagen nationalistische Narrative gab in den historisierenden Schilderungen, die sie vom Osmanischen Reich abgrenzen wollten, so gibt es heute sozusagen Gegennarrative, die nicht minder selektiv vorgehen bei der Betrachtung der Geschichte und sozusagen ein mildes oder vielleicht sogar ein romantisches Bild der osmanischen Herrschaft zu zeigen und dabei natürlich die historischen Realitäten und vor allem die Komplexitäten der osmanischen Herrschaft in diesen mehreren Jahrhunderten ignorieren oder auch ganz bewusst ausblenden.
Und Teil davon ist eben auch die Legende der christlichen Bogomilen, die muslimischen Osmanen einst mit Blumen empfangen haben sollen.
Die Bogomilen und ihre Rolle bei der Islamisierung des Balkans, Hüseyin Topel berichtete. Zittau ist eine Kleinstadt im östlichsten Zipfel der Bundesrepublik an der Grenze zu Polen und Tschechien. Berühmt ist Zittau für zwei Kunstobjekte allerersten Ranges, das kleine und das große Fastentuch aus dem 15. Jahrhundert. Es sind die einzigen erhaltenen Textilien dieser Art in Deutschland. Wie sie genutzt wurden und was sie über katholisches Fasten, die Reformation und das Mittelalter erzählen, berichtet Peter Kaiser, der für uns in Zittau war.
Das große Zittauer Fastentuch ist in seiner Art in Deutschland heute einzigartig. Es ist ein etwa 56 Quadratmeter großer, bemalter Vorhang aus dem späten Mittelalter von 1472. Und er wurde benutzt, um in der Fastenzeit den Chorraum der damaligen Hauptpfarrkirche St. Johannes zu verhängen.
Peter Knüvener ist der Direktor der Städtischen Museen Zittau. Gern zeigt er hier im Kulturhistorischen Museum Franziskanerkloster seine Schätze. Das große und das kleine Fastentuch, auch Hungertuch oder Schmachtlappen genannt.
Er zeigt sehr viele Bilder aus der Heilsgeschichte, insgesamt 90 an der Zahl. Also ein sehr großes, umfangreiches Bildprogramm.
Das große Fastentuch ist in der weltgrößten Museumsvitrine ausgestellt, denn es misst etwa 8x7 Meter. Es erzählt mit den Bildunterschriften die biblische Geschichte von der Schöpfung bis zum jüngsten Gericht in einer heute fast verschwundenen Sprache, Mittelhochdeutsch.
Hi schaffte Himmel und Erde Gott, danach die vier Element gemacht hat. Allhi schied er den Tag von der Nacht, Sonne und Monden danach macht.
Von der Kreuzigung Christi hingegen berichtet das kleine Fastentuch aus dem Jahr 1573. Es ist über 4 Meter hoch und mehr als 3 Meter breit. Fastentücher verhüllten im Mittelalter zur vorösterlichen 40-tägigen Fastenzeit die Chorräume der Kirchen. So sollten die Gläubigen nicht nur körperlich, sondern auch noch geistig büßen, konnten sie doch die Messen hinter den Tüchern nur noch hören, aber nicht sehen. Doch die Tücher hatten noch einen tieferen Sinn, sagt Michael Dietrich, früher Pfarrer an der katholischen Pfarrei Zittau.
Dann hat es gehangen bis in die Karwoche, der Mittwoch der Karwoche, weil dort gelesen wird, wie das Tuch, das im Tempel hing zur Kreuzigung Jesu, in der Mitte zerriss. Und das hat man also sehr bildhaft dann dargestellt. Es gibt Quellen, die sagen, das Tuch soll mit großem Getöse auch runterfallen.
Das kleine Fastentuch hat eine weitere Besonderheit, so Museumsdirektor Knüvener.
Dieses kleine Zittauer Fastentuch ist das einzige bekannte Fastentuch überhaupt, was in historischer Zeit von einer evangelischen Kirchengemeinde in Auftrag gegeben worden ist. Was ganz Merkwürdiges, was es eigentlich so gar nicht geben sollte, weil Martin Luther hat Fastentücher selbst als päpstliches Gaukelwerk bezeichnet.
Das päpstliche Gaukelwerk hat die Jahrhunderte nicht nur überlebt, sondern...
Die sind auch sehr wieder im Kommen. Das ist angestoßen unter anderem oder im Besonderen könnte man sogar sagen von Miserior. Seit einigen Jahren, ich denke es könnte jetzt langsam 30 Jahre werden, bringen die jedes Jahr ein neues Fastentuch heraus. Da gibt es immer so ein Beispielland, dem geholfen werden soll mit den Spenden der Gläubigen. Und ein Künstler aus dem Land gestaltet dann ein Fastentuch und das hängt in sehr vielen Gemeinden.
Es gibt in Hannover die Gartenkirche, eine evangelische Kirche und die haben vor einigen Jahren ein Fastentuch sich machen lassen, ein großes, auch von einer Künstlerin gestalten lassen. Und der Pfarrer der Gartenkirche, also mit dem stehen wir in Kontakt, der hat sich unter anderem darauf berufen, dass es in Zittau auch ein evangelisches Fastentuch gibt.
Das bewegt mich schon lange. Die Leute stehen ja hier vor dem Tuch und schauen in der ersten Zeile die schönen Bilder von der Schöpfung. Von der Schöpfungstheologie her kommt ja die ganze Sinnhaftigkeit des Lebens, des Daseins überhaupt.
Immer mehr entsteht im Umfeld der beiden mittelalterlichen Fastentücher. Nicht nur, dass es wieder Fastentücher in sowohl evangelischen wie katholischen Gemeinden gibt, auch wissenschaftlich wirken die Tücher nach, sagt Bernd Schmies, Geschäftsführer der Fachstelle Franziskanische Forschung in Münster. Hier wird das Inventar der aufgegebenen franziskanischen Klöster erfasst und untersucht.
In der Forschung wurde vermutet, dass an der Entstehung des älteren Fastentuchs ein Franziskaner namens Vincentius beteiligt gewesen sein soll. Die vor wenigen Jahren im Dormitorium des Klosters entdeckte Wandzeichnung eines Jungbrunnens hat die Diskussion um eine franziskanische Beteiligung neu angeheizt.
Dieses ältere Fastentuch, das große, wäre in den Wirren des letzten Weltkrieges beinahe verschwunden, denn sowjetische Soldaten nutzten es als Sperre eines provisorisch im Zittauer Wald errichteten Dampfbades. Und heute sind die Zittauer Tücher nicht nur Vorbilder für neue Fastentücher, sondern sie wirken tiefer, leiser, vielleicht darum auch nachhaltiger, meint der ehemalige Pfarrer Michael Dietrich.
Einer meiner Lieblingssätze ist von der österreichischen Schriftstellerin Ingeborg Bachmann, die hat mal gesagt, in allem ist etwas zu wenig. Und ich denke, dass die Leute das zunehmend spüren, dass das menschliche Herz, die menschliche Sehnsucht größer ist als das, was uns die Welt bieten kann und dass die auf den Spuren des Geheimnisses unterwegs sind.
Was es mit den Zittauer Fastentüchern auf sich hat, berichtete Peter Kaiser. Und seit dem Corona-Lockdown im März bieten die städtischen Museen Zittau einen virtuellen Rundgang an, bei dem man sich auch das kleine und das große Fastentuch ansehen kann. Zu finden unter zittau.de und dann weiterklicken zu Museen und Galerien. Und das war Tag für Tag mit den Informationen aus Religion und Gesellschaft. Die Redaktion hatte Andreas Mein. Nach uns und den Nachrichten geht es hier im Deutschlandfunk weiter mit der Sendung Sprechstunde, heute mit dem Schwerpunktthema Epilepsie. Tag für Tag gibt es morgen wieder zur gewohnten Zeit um 9.35 Uhr oder jederzeit im Netz unter deutschlandfunk.de Tag für Tag. Am Mikrofon bis jetzt war Monika Dittrich. Vielen Dank fürs Zuhören.